Aber das Erste ist, wir müssen erst einmal nachholen, das, was wir aufgrund des Strommangels letzten Montag nicht mehr geschafft haben. Aber bevor wir da einsteigen, gab es Probleme oder Schwierigkeiten mit der PRG-Übung dieses Mal? Oder eigentlich war die doch einfach, ne? Okay. Gut. Offensichtlich keine Sache. Dann müssten wir jetzt oder können wir direkt einsteigen und würden das auch machen in das Thema am Ende der Prozeduren mit Namensräumen. Weil der Grund, warum wir das machen müssen, ist der folgende. Mindestens wollen wir mit Funktionen oder Prozeduren eine Namenskapselung erreichen. Warum ist das wichtig? Naja, Funktionen oder Prozeduren können halt auch verschiedene Programmierer schreiben. Und wenn sie einigermaßen einheitlich oder gut ausgebildet sind, dann kann es eben auch leicht sein, dass sie versuchen, dieselben Namen zu benutzen. Und das würde ja zu einem Clash führen, wenn alle variablen Namen überall gültig wären. Und er nennt die eine Variable Variable und er zufällig auch Variable. Wären auch keine guten Namen, aber anyway, würde ja funktionieren. Prinzipiell. Nur so könnten Kollisionen entstehen. Und darum ist es eigentlich in allen Programmiersprachen so, dass man versucht, diese Kollisionen zu vermeiden. Und zwar dadurch, dass man für jede Funktion einen eigenen neuen Namensraum aufmacht. Die Verbindung zwischen diesen beiden Namensräumen geschieht dann über durch die Parameterübergabe und so, wie wir es besprochen haben am Montag. Ja. Das Ersetzen der formalen Parameter durch die aktuellen Parameter. Und damit ist die Verbindung hergestellt. So, also ist das etwas ganz, ganz Wichtiges. Wie das genau gemacht wird, so mit Symboltabellen oder Namenstabellen, das besprechen wir gar nicht mehr in PRG 1, sondern das sind Themen für höhere Semester. Ganz wichtig ist aber, dass diese Art von Namenskapseln uns auch erlaubt, eine Übersicht im gesamten Programm zu behalten. Okay, hier steht nochmal, wie das so funktioniert und wie das speziell in Python funktioniert. Also nochmal, Sie müssen aufpassen, wenn Sie mutable Strukturen haben, veränderbare Strukturen, weil dann können Sie auf diese Art und Weise eben Auswirkungen aus der Prozedur heraus ins rufende Programm erhalten. Und das ist etwas, das kann mal gewünscht sein zur Parameterrückgabe, gerade große Strukturen, Bilder oder dergleichen, aber ich sag mal ganz ausdrücklich, Vorsicht, Vorsicht. Sicherer ist das Zuweisen dann und damit den neuen Namensraum. So, jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie weiß der Interpreter denn, was wo gilt? Und die Regel ist folgende, es gibt eine genaue Regel zur Namensauflösung. Bei der Auflösung vom Namen, also festzustellen, bei welcher Adresse muss ich denn dann nachschauen, das nennen wir Auflösen des Namens. Also wenn ich Ihren Namen auflöse, den kenne ich ja Gott sei Dank nicht, aber nehmen wir an, Sie hießen Rebecca, dann würde ich unter Rebecca schauen, wo muss ich denn jetzt genauer nachsehen, um diese Inhalte zu bekommen. Und da schaut der Interpreter zunächst immer in dem lokalen Bereich. Der lokale Bereich ist entweder die Funktion, in der der Name auftritt, oder das Programm, oder das Modul, in dem das entsteht. Über diese Details sprechen wir später dann noch. In dem lokalen Bereich kann man dann eben auch danach schauen, was sind denn die lexikalisch umgebenden Funktionen. Lexikalisch umgeben heißt lexikalisch schlicht und einfach so, wie es im Programmcode geschrieben ist. Ja? Also, wir haben letztes Mal gelernt, Funktionen, die ich benutzen will, muss ich erst namensmäßig registrieren und dann gibt es da eine Umgebung, die da rundherum ist. Und auch da wird dann als zweites nachgeschaut, falls ich den Namen nicht suche. Der dritte Suchraum gewissermaßen ist der globale Bereich. Der globale Bereich ist die umgehende, also ablaufmäßig umgebende Funktion. Mein lexikalisch heißt im Programmcode, da können Sie wirklich nachschauen, ja, und globaler Bereich heißt vom Ablauf her, von der Aufrufstruktur her, die Funktion, und die muss nicht identisch sein. Und wenn ich da auch nichts finde, dann schaut der Interpreter bequemerweise für Sie immer noch in den sogenannten Built-ins nach. Das sind Konstanten und Funktionen, die Sie ohne weitere Einschränkungen nutzen können. Aber wie gesagt, das wirklich Wichtige ist, dass er zunächst erstmal immer im lokalen Bereich nachschaut, da wo Sie normalerweise auch erwarten würden und am einfachsten sehen, welche Variable Sie machen. Wenn die letzte Suche im Built-in auch fehlschlägt, ja, dann erzeugt er etwas, was man Name Error nennt, also eine Unterbrechung. So. Und das heißt, ich kann vom Ablauf her normalerweise gar keiner Variable außerhalb, und eigentlich müsste ich Ihnen jetzt sagen, alle weghören. Ich muss es sagen, weil es mal vorkommt, aber bitte nicht benutzen. Wird auch stehen, das sind diese Strukturen mit Global. Also normalerweise können Sie aus einer Prozedur heraus nicht nach außen auf eine Variable zugreifen, in das rufende Programm rein. Sie können nur lokal, also eine Zuweisung machen. Ja? Okay, lesen können Sie nach außen immer, aber keine Zuweisung machen. Wollen Sie das machen? Ein lesender Zugriff steht hier auch extra, ist immer möglich nach außen. Aber wollen Sie nach außen einen Wert geben, dann ist das möglich, aber nicht toleriert von unseren Programmierbedingungen, die wir am Montag besprechen werden. Also bitte nicht nutzen, aber man kann es machen. Und deshalb muss ich Ihnen natürlich sagen, dass es diese Möglichkeit gibt, weil es gibt ja auch schlechte Programmierer in Ihrer Umgebung, die das nutzen könnten. Und da müssen Sie natürlich wissen, halt, was bedeutet denn diese Global-Anweisung. Und diese Global-Anweisung heißt, dieser Name, der eigentlich nur lokal gültig sein sollte, ist jetzt auch im rufenden Programm bekannt. Okay? Und tritt da auch der Name auf, dann kann ich eben auch da Variablen verändern. Ist auch eine Möglichkeit, aber eine unschöne Möglichkeit, um Werte zurückzugeben. Das machen wir uns auch an einem Beispiel noch klar. Also hier, der Variable a wird 42 zugewiesen. Dann wird ein define gemacht. Hier ein define foo, die Funktion foo wird definiert. Und in dieser Funktion wird jetzt wieder der Name a benutzt. Ja, das führt nicht zu einem Konflikt. Warum? Weil, selbst wenn Sie die Funktion aufrufen, dieses A innerhalb der Funktion ist nur da gültig. Außen, im rufenden Programm, ist natürlich die 42 gültig. Machen Sie es aber so, dass Sie innerhalb von foo sagen, hier diese Variable A ist global und weisen Sie jetzt da auf wieder a gleich 13 zu, dann haben wir hier eine Änderung. Das heißt, aus der Funktion heraus wird nach außen ein Wert bekannt gegeben. Okay, das geht aus historischen Gründen, ist aber nach unseren Programmierrichtlinien verboten. Das werden Sie am Montag lesen. Sie müssen es trotzdem wissen, dass es sowas gibt. Und es gibt immer noch Programmierer, die behaupten, manchmal braucht man das. Und ich sage, Lüge, das brauchen Sie nie. Aber ist manchmal bequem, das schon. Okay, gerade wenn man sowas mal ausprobieren will und so weiter, dann kann man sich mit diesem Trick mal helfen. Aber bei Ihnen darf das nicht vorkommen, darum ist es auch verboten, weil Sie können es immer anders strukturieren, ja, dass man das nicht braucht. Und das ist hochgefährlich, weil diesen Trick, global zu sagen, können natürlich viele Prozeduren machen. Und alle schreiben dann auf ihre äußere Variable A. Ja? Und am Ende wissen Sie überhaupt nicht mehr, wo die Änderung herkommt. Also wollen Sie sich selbst verwirren, so richtig irre werden, dann benutzen Sie sowas. Abgeben dürfen Sie es sowieso nicht, weil kriegen Sie gleich Punkte abgezogen. Gut. Jetzt, das war zu den Namensräumen. Auf die Namensräume kommen wir natürlich nochmal zu sprechen. Das war nur jetzt initial mal eine kleine Diskussion dazu. Kommen wir insbesondere zu sprechen, wenn wir die Importanweisung behandeln. Und ich glaube, das ist am Montag. Es gibt aber noch einen anderen schönen Trick oder eine andere schöne Struktur. Das ist die Struktur der Rekursion. Und Rekursion ist etwas, das wird in der Mathematik gerne genutzt, auch zur Definition zum Beispiel von Funktionen. Und in der Programmierung ist Rekursion aber etwas, was Sie sehr leicht erkennen können. Und zwar immer daran, dass sich eine Funktion, also meinetwegen define foo, wir machen gleich dann ein Beispiel, innerhalb dieser Funktion selber wieder aufruft. Das heißt, da entsteht ein Selbstaufrufen oder eine Rekursion. Sprachlich können Sie das natürlich auch machen. Sie können sagen, dieser Satz ist unwahr. Er spricht also von sich selbst. Und was ist er jetzt? Ist er jetzt unwahr? Wenn er unwahr ist, dann sagt er über sich selbst, er ist unwahr. Aber dann ist er wieder unwahr. Also ist etwas, was problematisch ist. Problematische Schleifen können entstehen, erst recht, wenn das über mehrere Stufen geht, also über eine indirekte Rekursion, wie hier zum Beispiel. Der folgende Satz ist wahr, der vorhergehende Satz ist nicht wahr. Dann wissen Sie auch nicht, was jetzt los ist. Ja? Also sowas kann passieren. Darum gibt es bei der Nutzung von Rekursion, also für diese, für Sie selbst aufrufen, gibt es also, wenn man es korrekt machen will und richtig nutzen will, ganz bestimmte Regeln, und die werden wir uns auch genau angucken, weil mit dieser Rekursion sind oft viel, viel bequemer als mit einer Iteration, also mit einer Schleife, bestimmte Strukturen zu bilden. Meistens aber ablaufmäßig wesentlich ineffizienter. Nur das werden wir sehen, wenn wir das im Detail besprechen. Wir werden extra eine halbe Vorlesung darauf verwenden, gegenüberzustellen Rekursion, also Selbstaufruf von Funktionen und Iteration. Das ist auch so eine nette Geschichte. Sprachlich kann man eine ganze Menge machen. Ne? Die kürzeste Definition für Rekursion ist, siehe Rekursion. Also man bezieht sich immer auf sich selbst. Und das ist natürlich böswillig, wenn es keinen vernünftigen Anfang und kein vernünftigen Ende hat. Sowas geht immer schief ohne geeignete Abbruchbedingungen. Der sagt Ihnen irgendwann, der Interpreter, Patsch, hast du Mist gemacht. Ich glaube, mehr als 100, also 100 Mal darf sich eine Funktion selber aufrufen, dann sagt er Feierabend, also in der Standardeinstellung. Das kann man natürlich erhöhen, aber wie gesagt, Sie als geübter Programmierer würden das nicht machen, weil es ineffizient ist. Eins muss ich noch sagen und dann schließen wir das Kapitel ab. Mit diesem Thema Rekursion werden Sie, wenn Sie es nicht schon gemacht haben, im Programmieren 2 aber intensiv gequält. Weil in den funktionalen Sprachen gibt es von den Sprachkonstrukten her keine Schleifen, sondern Sie müssen alles mit Rekursion machen. Das geht auch. Kriegt man am Anfang immer so einen kleinen Knoten ins Hirn. Sagt man immer, das geht doch nicht und so weiter. Aber Manfred Schmidt-Schaus wird Ihnen das dann schon beibiegen, wie das geht. Okay? Ist eine interessante Denkschule und funktionale Sprachen haben eben auch interessante Konzepte und Teile dieser Konzepte sind auch in Python übernommen. Besprechen wir aber in diesem Semester nicht, sondern erst später oder früher. Gut, also das sind zum Beispiel so typische einfache Rekursionen wie summiere, berechne die Summe der ersten n Zahlen. Ja, das kennen Sie natürlich alle, eine Summenformel, aber man kann es natürlich sagen, einfach ausgedrückt, die Summe von n ist gleich die Summe von n minus 1, ja, und dann plus n. Okay, und das ist genau der Rekursionsschritt, so nennen wir das. Ja, da werden Sie die Theoretiker noch mit quälen, da wird Sie Manfred Schmidt-Schaus mit quälen. Darum muss ich Sie jetzt nicht quälen. Sie müssen nur erkennen, halt, da habe ich so einen Karoten, ja, der hat mir das jetzt da vorgesetzt als Programm, da ruft sich das Programm ja selber auf. Es ist nicht verboten, auch in Zukunft nicht für Sie, aber da gibt es ein paar Bedingungen, dass das funktioniert. Und das ist zum Beispiel, dass es einen Rekursionsanfang geben muss und der ist bei diesem Beispiel hier ganz einfach die Summe 0, also von 0 bis 0 ist 0. Das ist der Rekursionsanfang und dann gibt es der Rekursionsschritt und dann gibt es ein Rekursionsende, eine Festlegung, wann ich aufhöre. Okay, machen Sie am besten am Beispiel, vielleicht auch dieses Beispiel durch. Wir haben viel zu tun heute und darum möchte ich dieses Kapitel schließen, das ganze Kapitel mit über Funktionen. Aber eine Empfehlung, ich bin zwar heute recht früh aufgestanden, 5:30, aber ich habe es irgendwie nicht mehr hingekriegt, den Kurs, also das Quiz schon freizuschalten, aber heute Nachmittag schalte ich es frei. War übrigens auch das Problem, einige Leute hatten Punkte in Aufgabe 6, also sie haben Aufgabe 3 bearbeitet, glaube ich, und haben Punkte in Aufgabe 6 im Quiz 6 gut geschrieben gekriegt. Das wird ab heute Nachmittag weg sein, einfach. Aber sie haben sie in 3 dann drin stehen. Nicht genau dieselbe Anzahl, weil es ja immer, weil in jedem Quiz ja verschiedene Anzahl von Fragen gibt. Und wenn ich sage, 70% müssen richtig sein, dann sind das halt andere Grenzen und eben auch andere Bewertungen dann gegebenenfalls. Okay. Keine Angst, ich mache alles richtig, aber ich schaffe oder habe nicht alles auf einmal geschafft. Soweit das. Fühlen Sie sich jetzt heimisch mit diesen Funktionen? So zu Hause? Ich hoffe noch nicht. Genau dafür ist das Quiz da. Also arbeiten Sie es durch und dann fühlen Sie sich bestimmt auch sicher. So. Jetzt zu unserem eigentlichen Thema von heute. Wenn ich das jetzt noch sehen würde, wo das ist, mein Cursor. Nun, wo bist du? Cursor hier. Da haben wir jetzt hier dieses spannende Thema. Das machen wir auf. Sie glauben mir gar nicht mehr, ne? Wenn ich sage spannendes Thema. Aber ist doch so. Also heute geht es dann im Hauptteil um einen weiteren numerischen Datentyp, Welchen numerischen Datentyp kennen wir schon? Integer, ja, Sie wollten es sagen, haben sich nicht getraut. Gut, Integer kennen wir schon. Und allgemein noch ein paar Anmerkungen zum Typing. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und hier nochmal aufgeschrieben, wir kennen den numerischen Datentyp Integer bisher. Wir haben gesprochen über den Boolschen Datentyp. Der hat so ein paar Tricks. Er ist nämlich eine Unterklasse von Integer und darum kann man bestimmte Sachen vermischen. Aber, was habe ich Ihnen gesagt? Don't do it. Macht der Interpreter nicht, leider, steht dann in den Programmierrichtlinien, die wir am Montag besprechen. Don't make no tricks. Oder don't make any tricks. Und wir haben den Datentyp String besprochen, diesen ganz mächtigen Datentyp. Unser heutiges Lernziel ist jetzt, diesen Datentyp Float, also kennenzulernen, das Wandeln von normalen Dezimalzahlen in Float und dann eben auch uns über die Eigenschaften von Float Gedanken zu machen. Das heißt, welches Untier habe ich mir da herangezüchtet? Das ist nämlich unter Umständen, wenn ich es nicht ordentlich mache, sehr, sehr problematisch und birgt Gefahren. Und das ist jetzt dann unser Perils, sind auf Deutsch Gefahren. Ich möchte es Ihnen sagen, es enthält Gefahren. Es hat riesige Vorteile dieser Datenstruktur Float, aber unwissend da reingelaufen, kann man fantastische Ergebnisse bekommen und die werde ich Ihnen zeigen, ein paar davon. Da werden Sie sagen, so kaputt kann mein Rechner noch gar nicht sein. Der ist auch nicht kaputt, das liegt nur an diesem Datentyp. Und das ist eben dieses Wissen, was Sie erfahren müssen. Auf Deutsch heißt Float oder Floating Point gerne eben Gleitkomma-Rechnung oder sogar Fließkomma-Rechnung. Zur Erinnerung daran, dass Sie beim Programmieren aber immer einen Punkt schreiben müssen, nenne ich es gerne Gleitpunktrechnung. Ja? Also so als kleinen Haken im Kopf, ich darf nicht 3,14 schreiben, sondern 3,14. Okay, wenn ich die Dezimalschreibweise mache. Diese wird oft durch Hardware unterstützt. Und das ist die erste und wichtigste zentrale Eigenschaft dieses Datentyps, der ja auch elementar ist und direkt durch Hardware unterstützt wird. Und deshalb vergleichsweise schnell ist. Je nachdem, wie groß der ist, ist immer eine festgelegte Anzahl. Also üblich sind 16, allerdings das nur sehr, sehr selten bei Spezialrechnern. Sonst 32, 64 Bit. 64 Bit ist heute Standard, bei Python auch. Der Python-Interpreter wird auch, wenn er andere Hardware vorfindet, das immer auf 64 Bit abbilden. Also auch 32-Bit-Rechnen wird er versuchen zu benutzen, aber in der Programmiersprache sehen Sie immer 64-Bit. Und dann gibt es noch ein paar Sonderzahlen. Sonderzahlen kennen Sie aus der Mathematik auch schon. Sie schreiben gerne die liegende 8. Heißt unendlich. Okay, das gibt es auch. Division durch 0. Wenn Sie sowas formuliert haben, würde die Hardware und auch die Software sagen, ist not a number, ist nicht erlaubt. Ja? Und unendlich, plus unendlich, minus unendlich, not a number, minus 0 kann man auch darstellen, könnte mal hilfreich sein, sind besondere Darstellungen. Aber auf die werden wir jetzt zu sprechen kommen. Im Grunde genommen ist aber diese Gleitpunktdarstellung gar nichts Besonderes. Nämlich Sie alle kennen das, Sie kennen ja alle die Schreibweise, die wissenschaftliche Zahlenschreibweise Also zum Beispiel 8,432, also im Deutschen geschrieben, mal 10 hoch 23. Und dann nennt man die 8,432, nennt man Mantisse. Auch bei Logarithmen nennt man bestimmte Teile Mantisse. Das ist einfach ein doppelter Gebrauch desselben Begriffes. Und der Grund ist der, dass das eine halblogarithmische Darstellung ist. Und dann das 10 nennt man die Basis. Wir arbeiten im Zehnersystem üblicherweise oder Radix im Englischen. Und die 23 nennt man den Exponent. Ja, und ich hoffe, Sie fühlen sich alle wohl mit dieser Darstellung. Und genau das, was man da gemacht hat, nutzen wir jetzt auch zur Basis 2. Und nutzen wir auch zur Basis 2. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Übrigens, die Anzahl der Ziffern hier hinten, ob jetzt im dekadischen System, also im Zehnersystem oder im Zweiersystem, ist egal, nennt man nicht die Genauigkeit, sondern die Präzision, Precision. Weil Genauigkeit ist leicht anders, wenn wir sehen, wenn wir uns die Eigenschaften anschauen. So, und normalerweise, wenn Sie schreiben, also ich schreibe 4,143 mal 10 hoch 14, dann kann ich ja auch schreiben 41,43 mal 10 hoch. Wenn Sie das jetzt nicht sagen, machen wir nicht weiter, ja. Mal 10 hoch 13, genau. Okay. Und es gibt so eine vielleicht implizite Vereinbarung, dass man die erste Ziffer vor dem Komma immer zwischen 0 und Basis minus 1 wählt. Im dekadischen System also zwischen 0 und 9. Ja? Also, und dieses würden wir dann eine normalisierte Mantisse nennen. Ja, normalisiert. Weiß ich nicht, ob Ihnen das mal irgendein Lehrer gesagt hat, wahrscheinlich nicht. Aber so ist die Sprechweise im wissenschaftlichen Bereich. Das wäre eine normalisierte Mantisse. Jetzt kann ich aber auch hergehen und sagen, das ist 0. Ja, ich mache es doch ein bisschen hoch. Das ist 0,4143 mal 10 hoch. Er wusste das doch so schön. Keiner sonst? Ja doch. 15, genau. So, und einfach diese Schreibweise hier, die nennen wir normalisiert, normal. Und die nennen wir normiert. Sie müssen ja wenig auswendig lernen. Sie müssen zwar viel können am Ende, aber das muss man nun mal auswendig lernen. Darf man nicht durcheinander werfen. Okay. Das nennen wir normierte Mantisse. Also eine Mantisse der Form 0.xxx. Warum geht das jetzt nicht? Ah, geht. Okay. Das ist hier nochmal aufgeschrieben. Das ist das Erste und gut, wir behandeln das gleich. Weil das gerade Hardware und Software betrifft, ich meine, wenn die Programmiersprache es anders definiert, als die Hardware es macht, wäre das Käse, würde ich viel Aufwand haben, das umzukodieren. Darum gibt es dazu auch eine Norm. Oder ja, auf Deutsch heißt es Norm. Im Englischen heißt es Standard. Ja? Aber wenn man Deutsch benutzt, sagen Sie nicht ein deutscher Standard. Es gibt sowas wie Industriestandards. Ja? Da vermischen die Leute das aber absichtlich und vorsätzlich, die Begriffe Norm und Standard. Weil der Begriff Norm ist in Deutschland geschützt. Also darf nur von eine Norm, darf nur, heißt dann auch immer, in der Regel DIN-Norm. Zum Beispiel kennen Sie alle A4, DIN A4 vom Deutschen Industrie für Deutschen Institut für Normung herausgegebene Norm für die Größe von Papier. Okay, und da gibt es eben auch sowas. Jetzt ist es hier aber von einer anderen Organisation ursprünglich gemacht, und zwar von der IEEE. IEEE für was steht das denn? Irgendwie Elektrotechnik, Elektronik, Engineers, irgendwas. Weiß ich nicht mehr genau, aus dem Kopf. Genau, die haben das gemacht, die haben das als erste gemacht, ist dann aber über verschiedene Kommissionen eben auch zu einem internationalen Standard geworden. Und übrigens, aus meiner Sicht hat die Java Virtual Machine da einen echten Knacks. Ja? Weil sie macht es so ein Titsch anders. Weißt du, und da fragt man sich immer die Leute, weil das sind diese Besserwisser, ja. Ich mache so einen Titsch anders und bin dann unheimlich stolz. Und sie denken überhaupt nicht daran, dass das aber Hunderttausende von Leuten lernen müssen. Nicht nur die paar Programmierer, die das dann eben anpassen, es sind diese Sonderzahlen, in denen sich die Java unterscheiden. Aber das Hauptproblem ist eigentlich, dass ich ja viele Java-Programmierer kennengelernt haben und die können alle nicht mit Float umgehen, weil sie immer das Java-Modell im Kopf haben und da treten bestimmte Probleme nicht auf. Ja? Und ich könnte die Leute vermöbeln, aber ich kriege sie ja nicht. Okay. Also, die sind nah dran, aber es ist nicht identisch. Aber ich glaube, man kann es inzwischen auch umstellen. So. Das sind jetzt die Gleitpunktzahlen. Mir passiert es auch immer noch wieder, dass ich dann Gleitkommazahlen schreibe, Gleitpunktzahlen. Und da haben wir folgende Präzisionen. Wir stellen das entweder in 16-Bit dar, das ist ein Mini-Format, ist nur üblich bei quasi ganz hardware-nahen Geschichten, was weiß ich, um Chemiewerke zu überwachen oder irgend so etwas. Einfache Genauigkeit war bis vor 10 Jahren üblich mit 32-Bit. Heute fast alle benutzen doppelte Genauigkeit. Doppelte Genauigkeit heißt nichts anderes als 64-Bit. Ist absolut identisch, steckt auch nichts dahinter. Aber es gibt eben auch vierfache Genauigkeit mit 128-Bit. Also, wir können sehr, sehr viel darstellen. Doppelte Genauigkeit ist die Standarddarstellung für Python. Und dann wirklich bemerkenswert, es gibt verschiedene Sonderzahlen, wie not a number, zum Beispiel irrationale Zahlen. Wer kann mir denn ein Beispiel für eine irrationale Zahl sagen? Irrationale Menschen kennen wir alle, aber irrationale Zahlen, ja? Zum Beispiel Pi. Ja. Und was heißt das irrational? Es lässt sich nicht als Bruch darstellen. Okay, genau das heißt es, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist natürlich ein Problem, wenn ich bestimmte Zahlen darstellen will. Also kann ich das hier so machen. Und jetzt müssen Sie den IEEE-Standard genau kennen. Er benutzt eine normalisierte Gleitpunktzahl. Also so eine. Okay? Das andere wäre auch möglich, tut er aber nicht. Sondern dieser Standard sagt, wir benutzen das Normalisierte. Auf der Basis b gleich 2. Was kann dann hier vorne stehen? Wenn ich die Basis b gleich 2, hier habe ich die Basis b gleich 10. Steht da 0, was machen Sie dann? dann schieben Sie einen weiter nach links. Ja? Wenn hier 0 steht, also dieses hier, dann würden Sie einmal nach, würden Sie die 4 da hinschieben. Ja? Damit sie normalisiert ist. Okay? Normalisiert heißt, es gibt eine Zahl zwischen 1 und Basis minus 1. Wenn die Basis gleich 2 ist, heißt das automatisch, welche Ziffer steht hier vorne? Also, sie ist mindestens 1, ja? Ist es immer 1? Es kann gar nichts anders dastehen. Sobald die Zahl normalisiert ist, steht da vorne eine 1. Okay? So ist die Zahl hin und her geschoben. Einfach dadurch, dass ich den Exponenten gemacht habe. Es gibt dann noch ein Vorzeichen-Bit. Und wie üblich, kennen wir schon aus dem Integer-Bereich, die Zahl ist negativ, wenn dieses Vorzeichen-Bit minus ist. Ah, wenn es 1 ist, sorry. Wenn es 1 ist. Es ist positiv, wenn es 0 ist. Und dann gibt es den Exponenten. Und damit man das schön berechnen kann, schreibe ich mir das immer so auf. Der Exponent, der echte Exponent, den ich hier in der Schreibweise habe, ist klein e. Ja? Ich habe aber, das ist der echte Exponent. Ich muss aber in eine Schreibweise, muss ich eben auch einen Exponenten wählen, eben wegen dieses Normalisierens. Und den nenne ich groß e. Und jetzt kommt etwas, was wir schon behandelt haben, aber Sie garantiert geschickt verdrängt. Das war diese Exzess 127 oder Exzess 1023 Darstellung. Diese Verschiebungsdarstellung, ja, für negative Zahlen. Mal noch eine Frage, warum brauche ich denn überhaupt negative Exponenten? Ich kann doch schon sagen, die Zahl ist negativ. Genau, um kleine Zahlen, kleiner als 1 darstellen zu können, will ich auch. Okay? Darum brauche ich so etwas. So, und jetzt gucken wir mal weiter, denn da steht jetzt alles, wie sich diese Gleitkommazahl zusammensetzt. Nicht, ich will nicht erzeugen, dass Sie jetzt Hardware bauen können dafür. Das lernen Sie dann bei Brinkschulte, Schulte oder Hedrich. Die machen das mit Ihnen. Ich will aber, dass Sie die Eigenschaften verstehen. So, und deshalb hier diese Schreibweisen. Und achten Sie dann auf diese Schreibweisen. Okay, die Mantisse ist immer 1 Punkt. Warum? Weil wir es so vereinbart haben. Es ist normalisiert. Okay, und wir können, haben ja immer die Freiheit, mit dem Exponenten das so zu stimmen, dass gerade vorne eine 1 steht. Okay. Dann haben wir das Vorzeichen-Bit, das ist das kleine s hier. Da schreiben wir ganz vorne in die ganz linke Stelle Position 31. Und dann haben wir noch den Exponent und der Exponent ist in Exzess beim 32-Bit-Wort, also bei einem einfachen Float-Darstellung, 127. Also es ist um 127 Werte verschoben und das ist dieses, diese 127 ist der Bias. Okay? Ist einfach, ich habe das Ganze um 127 verschoben, sodass sie numerisch immer positiv sind. Ja? Aber ich habe sie so verschoben. Und dann die Mantisse. Und jetzt noch ein kleiner Trick. Die Leute sind ja unheimlich trickreich. Durch die Normalisierung erreiche ich, dass die Mantisse vorne immer eine 1 hat. Und wenn das immer dasselbe ist, ist das ja, kann ich es auch weglassen. Und genau das machen sie. Sie lassen die einfach weg. Nur beim Umrechnen müssen sie die natürlich wieder dazufügen. Sonst geht es schief. Okay? Sonst rechnen Sie den falschen Bit. Und das nennen wir das Hidden Bit. Und es ist überhaupt nichts Falsches, nur es ist, wir gewinnen damit ein Bit mehr Genauigkeit. Warum sollen wir etwas aufschreiben, was immer gleich ist, nämlich genau gleich 1? Tun wir nicht, wir machen hier ein Hidden Bit. So und so sieht es aus. Python benutzt Double. Wenn ich wir etwas umrechnen, hier jetzt von Hand, kommt nicht so ganz viel, aber ein bisschen kommt vor, dann nutze ich sehr, sehr selten Double, weil 64-Bit, da ist viel Kram zu rechnen. Ja. Meistens lassen wir es bei 32-Bit, also normal Float. Ja.
Wie kann man denn die 0 darstellen, wenn das erste Bit immer 1 ist?
Das 0 ist auch eine der Sonderzahlen, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Also wie Not a Number und so weiter hat eine spezielle eigene Codierung. Aber die Frage ist natürlich richtig, oder Sie können auch sagen, die 0 ist nicht normalisiert. Aber ich sage es Ihnen jetzt gleich, die 0 hat eine ganz einfache Codierung. Alles 0. Aber sie widerspricht der Vereinbarung, sie ist nämlich nicht normalisiert. Ja? Das sind diese Sondergeschichten, die teilweise den Umgang mit Float eben auch ein bisschen trickreich machen. Das sind die Hauptaspekte, die Sie wissen sollten. Also der Exponent hat bei Double, mit dem der Python-Interpreter arbeitet, immer 11 Bits. Er hat 52 Bits Mantisse. Okay. Und das hier sind die Angaben für die anderen Werte, die da in der Norm festgelegt sind. Um Gottes Willen nicht auswendig lernen. Wenn überhaupt, das hier für Float und Double. 11 Bits für Mantisse, 52 Bits für 11 Bits für den Exponent, 52 Bits für Mantisse. Kann man sich vielleicht mal merken. Und das hier ist da in der Reihe drin. Das heißt, der Bias ist da 1023, der Bias, das Excess, die Verschiebung ist da oben 127 und es geht immer mit derselben Formel. Also nichts Besonderes. So. In der Programmiersprache Python, das gehört standardmäßig dazu, wenn wir einen neuen Typ besprechen, besprechen wir immer, wie kann ich denn Exemplare dieses Typs in der Programmiersprache schreiben. Und dieses in der Programmiersprache schreiben hat einen bestimmten Namen, das nennen wir Literal. Gut, aber das kennen Sie alle schon, denn wir haben ja solche Dinger schon geschrieben, nämlich hier in Punktschreibweise 123.4 ist möglich, aber eben auch eine Exponentenschreibweise. Und zwar im Zehnersystem, ja? Also so wie wir es üblicherweise schreiben, mit einem kleinen e, okay, Exponent, weil Sie können ja nicht hochsetzen, Sie können nicht, ja. Schreiben Sie einfach anstelle 10 hoch, schreiben Sie kleines e oder großes e. Welches dürfen Sie sich aussuchen? Beides geht, klein oder groß. Hat keine unterschiedliche Semantik. Die Zahlen vor und nach dem E werden immer in Literalschreibweise als Dezimalzahlen interpretiert. Okay? Das ist wichtig. Oktalen oder Hexadezimalzahlen sind hier nicht zugelassen. Okay? An der Stelle. Gut. Muss man ja nur wissen. Aber das ist die Literalschreibweise. Ansonsten funktionieren alle Operatoren mit ein paar wenigen Ausnahmen so wie im Integer-Bereich. Nicht erlaubt sind die ganzen Schiebebefehle, ja, weil das wäre auch nicht mehr zu interpretieren. Also darum verbietet man. Also stellen Sie sich vor, irgendeine Mantissenstelle würde zu einer Exponentstelle, was soll denn das? Ja. Dann müssen Sie hergehen und müssen diese Zahlen ausschneiden und dann als Integer behandeln, wenn Sie wollen. Das kann man natürlich funktional machen. Auch die logischen Befehle, also bitweises Verknüpfen, ja, Bit Bit 3 jeweils an der Stelle mit dem anderen Bit 3 verknüpfen, funktionieren nicht. Aber überraschenderweise funktioniert zum Beispiel die ganzzahlige Division. Die ganzzahlige Division ist Schrägstrich und der Vorkommateil ist irgendeine Zahl Punkt 0. Okay, das muss man jetzt nochmal wieder definieren, weil solange wir im Integer-Bereich sind, wussten wir alles, was ganzzahlige Division ist. Im Float-Bereich wissen wir es nicht genau, muss man es wissen. Der Nachkommateil einer Division ist wieder eine Float-Zahl mit 0 Punkt irgendwas. Okay, so ist es festgelegt. Also zum Beispiel 13.0. 13.0 dividiert durch 3,2 liefert den Wert 4.0 als ganzzahlige Division. Okay. Und 13.0 der Rest, das Prozentzeichen, liefert den Wert 0,199999. Punkt 3, und da sehen Sie schon, irgendwo entstehen da Fehlerchen. Ich sage mal bewusst Fehlerchen, aber nicht vermeidbar. Also Ungenauigkeiten. Und diesen Wert würden Sie vernünftigerweise immer als 0,2 lesen. Aber Sie als Mensch, der Rechner hat diese komische Darstellung. Und das ist gar nicht so ganz wenig. Ich meine, das weicht hier ab, aber über die Präzision, was das genau heißt, wie viele Dezimalstellen, unterhalten wir uns gleich. Dann gibt es dieses diffmod, genauso eine Funktion wie in für Integer. Auch da gibt es die, die rechnen beides gleichzeitig aus. Nichts Geheimnisvolles, rechnen den die ganzzahlige Division aus und den Rest. Okay. Weil man hat es sowieso, wenn Sie es auf Papier machen, haben Sie auch beide Ergebnisse direkt. Da kann man die auch so zur Verfügung stellen und muss es nicht zweimal schreiben und auch nicht zweimal rechnen. Dann gibt es eben die Power-Funktion, also Potenz, auch das geht natürlich. Und es gibt das Round. Und das Round ist eine Rundung und es rundet auf n Dezimalziffern, wenn Sie die angeben. Sie können also sagen, round, 4. Dann haben Sie 4 Nachkommastellen. Okay? Ganz schön bequem. Wenn der Rechner denn alles richtig macht. Okay. Also da haben Sie ein paar interessante Funktionen. Und jetzt kommen wir schon zu den Perils. Nochmal, Perils heißt Gefahr. Rot, sie ist die rote Gefahr heute. Sonst doch, er trägt auch rot. Okay. Und die Gefahr ist folgende. Wenn Sie sich das jetzt anschauen und heftig nachdenken würden und sich die Frage beantworten würden, wie viele verschiedene Gleitpunktzahlen gibt es denn zwischen 1 und 2? Okay, also zwischen der 1 und der 2, zwischen diesen beiden Integerzahlen. Wie viele liegen dazwischen? Dann würden Sie auf folgende Zahl kommen, es sind 8.388.607. Und das bei Float schon, bei Single Precision. Bei Double ist es noch mehr. Also würden Sie mal sagen, okay, rund 7 Stellen. Ja? Da können Sie 7 Stellen, weil die liegen ja dazwischen. Jetzt stellt Sie sich aber die Frage, wie viele liegen denn zwischen 1023 und 1024? Wie viele Zahlen liegen dazwischen? Ja, und dann mega Käse, da liegen überhaupt nicht mehr 8 Millionen dazwischen, sondern da liegen nur noch 8.191 dazwischen. Und alle anderen Zahlen müssen Sie ja approximieren. Das heißt, an der Stelle haben Sie nur noch weniger als 5 Stellen nach dem Komma Genauigkeit. Das heißt, die Genauigkeit oder die Präzision, genauer gesprochen, die Präzision ist unterschiedlich, je nachdem, wie groß Ihre Zahl ist. Ja? Ist die sehr groß, ist die Genauigkeit, das heißt die Anzahl der Nachkommastellen, viel, viel kleiner. Ist sie sehr klein, ist die Anzahl der Nachkommastellen vergleichsweise hoch. Und das ist etwas, was Sie normalerweise gar nicht beachten, wenn Sie mit Papier und Bleistift arbeiten oder wenn Sie normal, sage ich mal, arbeiten. Sie beachten das einfach nicht. Sie gehen davon aus, dass Ihr Taschenrechner auch immer alles richtig rechnet, bis zur letzten Stelle, die er anzeigt. Dass sich da der Physiklehrer darüber genervt fühlte, weil Sie das auch mit irgendwelchen Messungen gemacht haben, hoffentlich hat er sich genervt gefühlt, ist ein anderer Grund. Hier geht es wirklich ums Rechnen. Und der Mathelehrer hat das typischerweise mit Ihnen nicht besprochen, weil er sagt, die können ja hergehen und können beliebig viele Dezimalziffern schreiben. Ja, schreiben können Sie die. Aber Sie können sie nicht kodieren in dem Rechner und müssen dann die nächstmögliche Zahl wählen. Das heißt, wenn Sie sich das auf dem Zahlenstrahl anschauen, haben Sie, also hier, haben Sie sehr unterschiedliche Stützpunkte. Das heißt, je kleiner die Zahl ist, umso dichter liegen die Zahlen aneinander, die Sie exakt darstellen können. Und je größer die Zahl ist, also hier ist E gleich 0, umso weiter liegen sie auseinander. Und wenn sie auseinander liegen, heißt das schlicht und einfach, wenn Sie hier eine exakte Zahl haben, dann müssen Sie sich entscheiden, nehmen Sie diesen Repräsentant oder nehmen Sie den Repräsentant. Das scheint so auf dem ersten Blick gar nicht schlimm zu sein, führt aber im Extremfall, ja, durchaus zu echten Problemen. Und das wollen wir uns jetzt noch anschauen. Das ist jetzt nur die Übersicht. Sorry, dass ich Ihnen das sage. Das ist alles so einfach, so easy und Float ist so toll. Ja? Aber, wie das eben so ist, die Probleme liegen im Detail. Aber bevor wir dahin kommen, wollen wir jetzt erst noch mal methodisch richtig wandeln. Okay? Ich habe Ihnen gesagt, wie es mathematisch ist, die Zusammenhänge, das ist gleich, ja, fertig, aus. Also macht doch. So will ich Sie nicht nach Hause schicken, sondern ich will Ihnen zeigen, wie man es macht. Und das hier ist jetzt ein, wenn Sie sich das anschauen, wie würden Sie das Ding nennen, die Seite? Sie können ruhig Ihre Fachterminologie auspacken. Das ist ein Algorithmus. Also ich hoffe, dass er jetzt auch präzis genug ist, dass Sie als Mensch den ausführen können. Ja? Okay. Also, Sie müssen diese 32-Bit, wenn wir selber von Hand rechnen, fast immer 32-Bit, also Float, Sie müssen also das erste Bit, das Bit 31 bestimmen, ganz links stehen. Wie machen Sie das? Sie sagen, okay, gegeben ist eine Dezimalzahl, ich gucke, hat es ein Minus davor, dann setze ich das erste Bit auf 1. Hat es ein Plus davor oder nichts davor, dann setze ich es auf 0. Schon haben Sie typischerweise ein Viertel der Punkte. Ja, wenn so eine Aufgabe da ist, Sie kriegen ja für alles dann Punkt. Das zweite ist die Mantisse. Okay. Und die müssen Sie in einer Dualzahl, also zur Basis 2, wandeln. So, wie machen Sie das? Sie beginnen also mit der Zahl, die Ihnen gegeben ist. Na, sagen wir mal 4,1. Ich schreibe es jetzt mal gleich als Punkt. 1, 4, 3. Okay? Und die sollen Sie in eine Dualzahl wandeln. Klickt jetzt was bei Ihnen? Ich hoffe ja, die Vorpunktzahl, die Vorkommazahl zu wandeln. 4 ist was? 4 hat welche Dualkodierung? 1, 0, 0. Okay, können wir uns darauf einigen? Ich meine, wenn wir uns nicht einigen können. Dual ist diese Zahl 1, 0, 0. Und dann machen wir da mal einen Punkt hin. Okay? Das ist jetzt gewandelt. Vorher müssen wir nichts machen. Vorkommateil separat wandeln. So wie Sie es für Integer machen würden. Okay. Jetzt den Nachkommateil, diese 0,143. Ich habe es Ihnen auch schon bei der Integer-Geschichte gezeigt. Wie machen Sie es hier bei der 4? Nehmen wir an, da stände 4000. Durch fortgesetzte Division durch 2. Okay. Und wie machen Sie es bei einem Nachkommaanteil? Durch fortgesetzte Multiplikation mit 2. Okay. Also eine Kettenmultiplikation. Dieses fortgesetzte als Kette. Okay, während Sie hier links eine Kettendivision haben. Okay, das gucken wir uns nochmal gerade an auf der nächsten Folie, aber die haben Sie eigentlich schon gesehen. Das ist genau diese Folie. Den Vorkommateil machen Sie fortgesetzte Division, immer durch 2, und kriegen dann für die Vorkommaanteil von, was wollten wir denn wandeln? 42,234375. Okay? Kriegen daraus 101010. Das ist übrigens das Geile an dieser 42. Ne? Nicht nur, dass alles 42 ist, sondern es hat auch eine nette Kodierung. 101010. Vergessen Sie das nie wieder im Leben. Ja? Hilft. Weil die Leute, die die Aufgaben stellen, haben ja auch nur begrenzte Möglichkeit. Und wenn Sie jetzt nach irgendeiner Zahl suchen, auf was kommen Sie dann? Häufig genug auf 42. Schauen Sie mal die Aufgaben so an. Sie kriegen ja noch Musterklausuren gegeben. Den Leuten fällt dann auch nichts Besseres ein. Also mich eingeschlossen. Okay. Also, diesen Vorkommaanteil und hier nachher, wie machen Sie das? Durch fortgesetzte Multiplikation. Also Sie multiplizieren, hier dividieren Sie Kettendivision, hier Kettenmultiplikation. Mit 2 multiplizieren. 0,23 und so weiter. Das, was da oben steht, mit 2 multiplizieren. Dann steht vorne eine 0, dann steht vorne eine 0, steht vorne eine 1, ziehen Sie die 1 ab und schreiben nur den Nachkommaanteil hier wieder hin. Und multiplizieren so durch. Das ist ein Algorithmus, der immer funktioniert und der auch sicher funktioniert und den man gut auf dem Papier noch ausführen kann. Jetzt müsste ein Alarmsignal angehen. Warum sagt der Krömker so einen Scheiß? Wie kann man gut auf Papier ausführen? Müssen Sie vielleicht irgendwann mal eine Klausur schreiben? Und die schreiben Sie auf Papier? Also wäre es mega affendoof, wenn Sie das nicht lernen würden. Das ist so eine ganz typische Aufgabe, kommt zu mindestens 80% vor. So, jetzt haben Sie dieses. Diese Zahl haben Sie jetzt. Ich hatte Ihnen aber doch gesagt, Sie müssen die Zahl, was? Normieren oder normalisieren? Haben Sie aufgepasst? Normalisieren, sagt er. Ja, normalisieren. Und wie machen Sie das? Sie normalisieren so lange, bis da vorne eine 1 steht, vor dem Komma. Und siehe da, das ist eine sechsstellige Zahl. Damit die normalisiert ist, müssen Sie 5-mal nach rechts schieben. Okay? 5-mal, 5. Also, der Punkt steht da, dann schieben Sie den Punkt dahin, 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 dahin. 1, 2, 3, 4, 5. Wäre komisch, blöd, wenn ich mich da verrechnet hätte. Also fünfmal schieben. Und schon wissen Sie was? Alles. Sie wissen nämlich den Exponent. Der klein e ist gleich 5. Und der ganze Schmott, der hier hinten steht, ohne dem Hidden Bit, weil Sie haben ja so weit geschrieben, dass da geschoben, dass da immer eine 1 steht, ist die Mantisse. Die Mantisse ist also 0101000111. So einfach ist die Welt. Sieht alles kompliziert aus, ist aber ganz einfach. Und dann müssen Sie noch was machen? Sie müssen den gespeicherten Exponenten, das ist Groß E, berechnen. Und Groß E ist Klein E, also der mathematischen Exponent, Dual-Exponent, plus 127. Und dann ist das also plus 1, 7 Stellen. Genau. Und tut mir leid, dass diesen Algorithmus würde ich Ihnen dringend empfehlen, sich den in die Birne zu hauen. Das heißt, so oft zu üben, bis es geht. Und Sie haben auch Übungsaufgaben, auch im Quiz. Aber ja, er möchte was. Das ist einfach den Zahlenbereich. Ich möchte nur einen positiven Zahlenbereich haben. Ja, also nur positive. Und darum addiere ich das. Das heißt, die negativen Zahlen beginnen dann bei 0 und enden bei 111. Und die positiven beginnen bei 100 und so weiter und enden bei 111. Und Sie behalten die natürliche Ordnung der Zahlen. Ja? Das heißt, es ist nach wie vor alles so, wenn Sie die Zahlen vergleichen, und das kommt beim Rechnen mit Float relativ häufig vor, zum Beispiel wollen Sie addieren, dann müssen Sie ja so weit schieben, dass das Komma bei allen Zahlen auf derselben Stelle steht. Also müssen Sie wissen, welchen Unterschied haben Sie, da vergleichen Sie den Exponenten. Okay? Und da ist es jetzt das Geile bei der IEEE oder bei der Codierung mit Access 127, ja, dass die normale Ordnung erhalten bleibt. Obwohl Sie negative und positive Zahlen darstellen, bleibt trotzdem die Ordnung erhalten. Das heißt, wenn hier eine Zahl kleiner als 1111 auftritt, ist die auch kleiner als Zahlen, die vorne eine 1 haben, im Exponenten. Und das können Sie sich ja mal überlegen, ob das bei einer anderen Codierung auch so wäre. Oder ob man da was Besonderes machen kann. Eins können Sie sich merken, wir sind schon Sparbrötchen, also so als Programmierer. Aber die Hardware-Leute, ja, die gucken erstmal nach, liegt im Brotkasten noch ein Krümel, bevor sie ein neues Brötchen kaufen gehen. So ist das. Das sind Mega-Sparbrötchen. Und darum eben auch so unterschiedliche Notierungen. Und ja, normalerweise muss man das auch nur als Hardware-Mensch wissen. Halt. Ah ne, so. Okay. Ne, da steht jetzt das Ergebnis. Alles gut. Alles gut, alles einfach. Ich zeige Ihnen jetzt nicht den umgekehrten Weg. Wie kommen Sie von so einer Codierung auf einen Dezimalwert? Aber so ein klein bisschen Grips einschalten und das funktioniert, ja?
Eine dumme Frage, wie kann man denn immer so Kommazahlen auf die Papier multiplizieren?
Mit 2 multiplizieren? Meinen Sie, können Sie nicht? Ja, das ist natürlich schlecht. Wo soll ich Sie hinschicken? 3. Klasse Grundschule?
Ja, aber so eine Kommazahl, ich weiß nicht. Also, bei der Folie jetzt davor war ich ganz schön erstaunt.
Oh ja. Also dann habe ich einen Tipp für Sie. Nehmen Sie diese Zahl her und multiplizieren Sie sie 6-mal mit 2. Und gucken Sie jedes Mal, ob Sie richtig multipliziert haben. Es ist doch, welche Kommazahlen können denn überhaupt vernünftigerweise vorkommen? Eine 1, kriegen Sie hin, gut, eine 1. Ein Viertel ist 0,1. Ein Achtel ist 0,01. Ein Sechzehntel ist 0,001. Und so weiter. Das sind nur ganz bestimmte Zahlenmuster, die da auftauchen können. Diese Zahlenmuster kriegen Sie aber nur ins Köpfchen, wenn Sie üben. Ja, so ist das nun mal. Aber dann haben Sie die drin. Und dann können Sie noch Summen davon haben. Aber kein Problem. Fortgesetzte Multiplikation mit 2. Aber das kriegen Sie hin. Ich kenne Sie. Er zweifelt an sich. Gut. Natürlich müssen Sie es auch so machen, in eine Dezimalzahl. Aufpassen bei dem Exponenten. Das ist die einzige Stelle, wo Sie aufpassen müssen. Das ist ein bisschen, Sie müssen den Bias dann abziehen. Okay? Ansonsten alles gut, alles easy. Jetzt noch ein paar Tipps, weil wir sind ja clever. Wir sagen, dann machen wir das halt mit dem Python-Interpreter. Den habe ich ja sowieso immer an. Und dann kann ich das eben auch machen. Im Prinzip ja. Aber aufgepasst. Bei Integer ist das noch ganz toll. Bei Float-Zahlen ist es nicht mehr genauso. Sie haben zwar auch Funktionen wie float.hex, also Sie können an eine Float-Zahl .hex anzeigen. Er zeigt Ihnen das aber nicht in der IEEE, 654? Ja, also in dieser standardisierten Form. Sondern er zeigt es Ihnen so, wie es hier steht. Okay. Ist ja ein bisschen ätzend, oder? Aber man kann das ganz gut interpretieren. Ich habe Ihnen das hier auf der Folie genau aufgeschrieben, wie Sie von dieser Darstellung, das ist dann für ihn, wenn er mal nachrechnen will, natürlich finden Sie im Internet, das werden Sie auch sowieso machen, finden Sie beliebig viele Float-Rechner, die Ihnen das umrechnen. Punkt 1, wenn wir so eine Aufgabe stellen, ist immer gefordert, dass wir den Rechenweg sehen. Genau darum, dass Sie nicht diesen Float-Rechner aus dem Internet benutzen und sagen, Herr Lehrer, ich weiß was, ich kann das viel schneller als Sie. Gilt nicht. Wir müssen den Rechenweg sehen. Und er muss dann auch mit 2 multiplizieren, so ein Käse. Ja, okay. Aber Sie können diese Zahl interpretieren, genauso wie es hier ist, wie es hier steht. Vorzeichen ist sowieso gegeben, also das Minus wird zu 1. Dann steht da als Hex steht da, was? Der Exponent. Können Sie hinschreiben und dann müssen Sie hier nur die Mantisse, die auch als Hexzahl dasteht, richtig interpretieren. Also Sie können es schon benutzen. Okay. Und es gibt noch andere interessante Repräsentationen. Da werden wir vielleicht mal eine, also im Python-Interpreter, weil wir werden ja jetzt gleich die echten Gefahren sehen oder sagen wir mal die Beschränkungen, die wir mit Float haben. Und es gibt zum Beispiel noch die Repräsentation S-Integer-Ratio. Das heißt, Sie können eine beliebige Float-Zahl nehmen und können sagen, gib sie mir als ganzzahligen Bruch. Ja? Ich meine, das möchte ich auch nicht ausrechnen. Aber der Python-Interpreter macht das ganz problemlos. Er sagt, okay, wenn du mir das gibst, drucke ich dir das als ganzzahligen Bruch aus, als echten Bruch. Jetzt sind Sie herzlich eingeladen zu überprüfen, ob das auch stimmt. Okay, ist eine interessante Darstellung, kann der. Zusammenfassung. Jetzt noch nicht the perils. The perils kommen auf der nächsten Folie. Wir können jetzt beliebige reelle Zahlen, aber die meisten, die allermeisten nur als Näherungen, weil wir auf die Repräsentanten uns stützen müssen, ja? Also auf die Repräsentanten runden, so wie beim Professor Ungerecht, da mussten sie auch auf 0,3 und 0,7, hier müssen sie auf andere Repräsentanten runden. Okay, wir können also die meisten reellen Zahlen nur als Näherung darstellen. Und das ist eine der Probleme. Wir machen somit immer Fehler. Oder fast immer. Ja? Okay. Die Dichte der Zahlen hängt ab von den Werten. Große Werte, wenig Genauigkeit. Weil wir einfach wenig Repräsentanten haben. Und dies hat diverse Konsequenzen und führt zu den Perils. Okay, und das ist jetzt nochmal ein eigenes Kapitel. Er hatte mich gefragt, wie kann ich denn die Entfernung zum Mond oder meinetwegen Mars auf Zentimeter genau angeben? In einer Programmiersprache. Könnte ja sein, dass er astronomische Berechnungen durchführen will. Naja, wie viele Dezimalstellen brauchen Sie da? Steht hier genau. Erde-Mond brauchen Sie 9 Dezimalstellen. Erde-Mars brauchen Sie 12 Dezimalstellen. Und Erde-Pluto brauchen Sie 13 Dezimalstellen. Also eigentlich ist der Pluto gar nicht so weit weg, aber naja. Okay. Erst, warum ungefähr? Ja, weil der ja auf elliptischen Bahnen läuft und der ist mal näher bei der Erde und mal weiter weg. Okay, aber wollen Sie ja vielleicht gerade ausrechnen. Mit 13 Dezimalstellen kämen Sie dahin. Jetzt die Leute, nämlich unsere Freunde aus der BWL, die wollen den Umsatz auch eines Weltkonzerns wie Metro oder wie heißt das hier? Walmart ist der Umsatzstärkste, auf den Cent genau bestimmen. Und für die würde eine Welt zusammenbrechen, wenn das nicht auf den Cent genau wäre. Ja, also, weil dann würde ihre Bilanz nicht stimmen. Okay. Haben wir wenig Verständnis für. Aber wenn man so eine Welt hat, ist das nun mal so. Was braucht man da? 14 Dezimalstellen. Da könnten sie auch das auf den Cent genau darstellen. Okay. Ja, und mit der Darstellung, mit der Float-Darstellung in Python, Double, haben Sie wie viele Dezimalstellen ungenau? Wie lang war die Mantisse? Wie lang war die Mantisse? Ja, tick, 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 tick. Ja, 53 Stellen, genau. 53 Dualstellen und umrechnen in Dezimalstellen ist wie viel? Ist ja im Prinzip genau dieselbe Darstellung, nämlich alle Stellenwertdarstellung, nur eine andere Basis. Dann stellen Sie die größere Basis in der kleineren Basis dar und schon haben Sie den Multiplikationsfaktor. Okay, sind 3 und ein bisschen. Und das steht genau hier, 53 Bit durch log 2 von 10, also als Dualzahl dargestellt, ist dann durch 3,322, ja, also die 10, die andere Basis als Dualzahl dargestellt, braucht 3,322 Stellen. Dann kann ich diese Stellenanzahl dividieren. So einfach ist die Welt manchmal Und dann komme ich raus. Eine Double-Darstellung hat eine Genauigkeit von fast 16 Stellen. Könnten Sie sagen, oh, dann ist die Welt ja in Ordnung. Ja, weil Sie könnten astronomisch interessante oder relevante Berechnungen machen. Da brauchen Sie ja nur 13 Stellen, hier haben Sie 16 Stellen. So oberflächlich könnten Sie sagen, okay, alles in Ordnung. Sie könnten, und solche Paper gibt es auch, also die versuchen immer den Kaufleuten einen Vogel zu zeigen hier, ja. Ihr tickt doch nicht mehr ganz. 14 Stellen, haha, wir haben mehr. Also könnt ihr gar nicht klagen, das ist schon genau genug. Aber dann machen Sie ein paar Experimente und das sind jetzt Live-Experimente, die ich Ihnen auch am Interpreter oder ich empfehle Ihnen, die am Interpreter durchzuführen. Sie machen 1 plus e, also eine recht große Zahl, e hoch 16, also ist ja in Dezimal, ist 10 hoch 16, 1 plus 10 hoch 16, minus 10 hoch 16. Was kommt raus? 0. Habe ich doch gesagt, ist doch 16 Stellen genau. Okay. Jetzt machen Sie die nächste Sache. 1 plus e hoch 15, dann nochmal plus 1 und Sie ziehen dann e hoch 15 wieder ab. Kommt 2,0 raus. 1 und 1 ist 2,0. Die Welt ist doch in Ordnung, oder? Jetzt machen Sie 0,1 plus 0,2. Ist was? 0,3. Und siehe da, in der 15. Stelle haben Sie mit einmal eine 4 dastehen. Ja, das ist nicht so schön. Das ist also nicht so richtig prickelnd. Oder Sie machen Folgendes, Sie machen eine logische Abfrage, nämlich Punkt 1, also 0,1 plus 0,1 plus 0,1 ist gleich 0,3 und ist jetzt Ihr Rechner kaputt? Dann schenken Sie ihn mir, ja, ich nehme ihn. Nein, sondern das ist so ein typischer Fall, wo selbst in der ersten Stelle der Rechner schon sagt, Patsch, falsch. Er macht einen Vergleich, Vergleiche mit Float sind echt kritisch und er lügt Ihnen hier etwas vor, weil wir wissen ja, 0,1 plus 0,1 plus 0,1 ist 0,3. Und dieser blöde Python-Interpreter sagt einfach, false. Darf er das? Ja, das darf er, weil er recht hat, wenn wir in die Repräsentation gehen und das so angucken. Es kommt nicht dasselbe raus. Genau. Und das müssen wir uns jetzt einfach ein bisschen genauer anschauen, weil da steckt viel, viel Feuer drin. Und genau das erfahren die Java-Programmierer nie. Die doofen Java-Programmierer. Weil bestimmte Sachen gehen denen einfach falsch und sie wissen nicht warum. So, die 1 ist zu klein, aber es geht nicht schief. Aber wenn Sie zum Beispiel diese Rechnungen hier durchführen, 1,0 minus 10 hoch 16, dann kriegen Sie raus, würden Sie wahrscheinlich auch erwarten, dass Sie da 1,0 rauskriegen, kriegen Sie aber nicht raus, Sie kriegen 0,9999 raus. Und dasselbe hier. Und genau diesen Effekt ist, den nennen wir Absorption, eine große und eine kleine Zahl, wenn Sie sie subtrahieren, können Teile verloren gehen, die werden einfach absorbiert. Und der Grund dafür ist, dass es da keine Repräsentationen mehr gibt, da oben, auf die Sie abbilden könnten. Genau abbilden können. Und dann entstehen mit einmal größere Fehler. Weil Sie müssen ja immer Wenn Sie eine 10 hoch minus 16 zu 2 addieren wollen, müssen Sie ja in die Richtung, müssen Sie ja so weit schieben, bis die Kommas untereinander stehen. Und so haben Sie addieren gelernt. Die Zahlen so aufschreiben, dass die Kommas untereinander stehen. Und das heißt ja nichts anderes als schieben. Und dann kann es passieren, dass einfach Genauigkeit absorbiert wird. Okay. Es kann aber auch etwas ausgelöscht werden. Nämlich, Sie sehen das, dass das recht dramatisch werden kann. Die Genauigkeit, ich hatte Ihnen gesagt, bei zwischen 1023 und 1024 liegen nur noch gut 8000 Zahlen. Ja? Und das ist genau hier gemacht. Und dann ist diese Rechnung offensichtlich schon in der 14. Dezimalstelle falsch. In der 14. Nur wenn Sie einmal einen Betrag haben von 1000.2 minus 1000. Sie müssen sich wirklich reinziehen und Sie müssen sich überraschen lassen, dass da so ein Käse rauskommt. Die 0.2 habe ich ja erwartet. Aber schon die 14. Stelle ist signifikant falsch. Wenn Sie all das zusammentragen, was ich Ihnen heute erzählt habe, ist das nachvollziehbar. Aber man erwartet es nicht. Also dürfen Sie nie den blöden BWLern sagen, hier, ihr könnt doch mit Float rechnen. Das würde Sie nämlich als blöd dastehen lassen. Weil so, der würde sofort sagen, ja, dann mache ich diese Rechnung und ich mache diese Rechnung mit 100.000 und er würde sagen, 100.000 Euro kommt bei dir als Jahresgehalt nicht vor, aber bei mir. Und darum muss ich das rechnen und dann habe ich solche Fehler da, kann ich das schon fast nicht mehr genau darstellen. Ne? Vorsicht, Vorsicht. Und das, diese Auslöschung passiert dann insbesondere, und dann, nur dann ist die Gefahr da, wenn ich die große und kleine Zahl voneinander subtrahiere. Also die kleine Zahl von der großen natürlich subtrahiere. Ja, auch umgekehrt. Kann ja negativ werden. Nur bei der Subtraktion. Puh! Vorsicht. Wie lange darf ich denn noch? Eigentlich gar nicht mehr, ne? Aber ich mache einfach weiter. Ich höre aber gleich auf. Und Vergleiche auf den gleichen Wert sind fast immer falsch. Schauen Sie sich an, ich habe Ihnen das gesagt, diese Vergleiche mit Float, Vorsicht, 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 die gehen fast immer schief. Also zum Beispiel der Vergleich 0,1 plus 0,1 plus 0,1 ist gleich 0,3. Das ist ja ein Vergleich. Und er lügt. Und er lügt nicht nur an der Stelle, er lügt fast immer. Okay? Und wie macht man das dann? Mit einer speziellen Vergleichsfunktion. Also man benutzt nicht die Funktion der Programmiersprache mit Equal, sondern wir benutzen eine spezielle Vergleichsfunktion und die steht uns zur Verfügung, wenn wir den Modul Maß importiert haben und die sagt auch das, was sie macht, ist close, also liegt nah genug da dran und da gibt es dann auch noch Parameter, wo sie sagen können, wie nah genug die dran liegen darf. Ja? Und er trotzdem es noch als gleich darstellen soll. Also das ist der sichere Weg, Vergleiche im Flow zu machen. Nicht mit equal equal, sondern mit is close. Okay? Und hier ist die Beschreibung dazu mit help, das gehen wir jetzt nicht alles durch. Und jetzt die Zusammenfassung dazu. In Python sind Floats maximal 16 Stellen genau. Das ist aber die obere Grenze. Es kann nicht mehr sein. Doch, es kann mehr sein, aber dann hat die Zahl weniger als 16 Dezimalstellen. Okay. Wandlungsfehler treten bei jeder Wandlung auf, also potenziell. Es ist nie exakt, sondern sie müssen immer, sie landen in der Regel immer in irgendeinem Zwischenraum und müssen sich dann entscheiden, welche Zahl, welcher Repräsentant liegt näher. Nur sichere Vergleiche mit einer Epsilon-Umgebung, die Sie einstellen können bei isClose, sind in Ordnung. Vorsicht bei Subtraktionen. Bei Additionen müssen Sie keine Angst haben. Okay? Was da das Schlimmste ist, ist, dass nach 16 Stellen oder nach einer Anzahl von Stellen was verschluckt wird. Aber Subtraktionen führen unter Umständen zu echten großen Problemen. Aufpassen bei der Subtraktion und das gegebenenfalls nochmal nachschauen. Und Python benutzt Double auf allen Plattformen, das heißt, egal was Ihre Hardware sagt, Python rechnet das in Double um. Und das ist noch, Sie haben nicht nur die Möglichkeit, Fractions zu benutzen, sondern das ist ein Verbeugen vor den BWLern, die mit so großen Zahlen arbeiten müssen. Es gibt auch eine spezielle Repräsentation, die heißt Decimal. Und da findet nicht diese Wandlung ins Dualsystem statt, sondern es findet genau dasselbe statt, rechnungsmäßig, ja, was Sie auf dem Blatt Papier machen würden. Ja? Also er verschiebt und rechnet genauso, wie Sie es in der Grundschule gelernt haben. Und endlich sind wir da. Ja, der Computer ist in der Lage, Grundschulmathematik, Addition und Multiplikation durchzuführen. Und zwar genauso, wie Sie es da gelernt haben. Da müssen Sie einen speziellen Modul importieren. So. Ich habe viel aufgeholt, aber nicht alles. Es gibt noch etwas zu sagen zur Typisierung, das mache ich am Montagmorgen. Und dann sind wir wieder ganz im Takt. Und ich werde am Montag auch dafür sorgen, dass mein Rechner genug Batterie hat. Ach, Batterie heißt das, oder? Ja. Batterie heißt das. Und dann machen wir das und ich lade Sie ein, am Montag zu kommen. Hopp. Da hat er mich verärgert jetzt. Ich wollte Ihnen noch sagen, was wir am Montag machen. Montag, ach so, das sehen Sie gar nicht, ist auch schön. Montag machen wir nämlich was echt Interessantes, nämlich die ersten Schritte im Software Engineering. Da nehme ich Sie jetzt in die Zange, da ist Ende der Freiheit beim Programmieren. Da gibt es Programmierrichtlinien und die brauchen Sie übrigens schon in Auszügen für EPR3. So, und jetzt wünsche ich euch wirklich ein schönes Wochenende ohne EPR. Ist das nicht toll? Macht's gut.